Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Wie du weißt, lade ich ein ums andere Mal bekannte Schlagzeugerkollegen in meinen Podcast ein. Und heute hat einer aus dem Süden Deutschlands teilgenommen, der in der Blasmusikszene viel unterwegs ist. Er wurde bekannt durch seine Tätigkeit bei Wilfried Rösch und die Böhmischen Freunde und spielt aktuell in der Achterbesetzung Blechexpress sowie bei Lukas Bruckmeier und seinen böhmischen Kameraden. Und heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag, so spät haben wir es ja noch gar nicht, ist er bei Fill In, dem Schlagzeug-Podcast, zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass ich ein Hallo in den Süden Deutschlands geben darf zu Andi Hofer. Hi Andi, schön, dass du heute mein Gast bist.
Grüß dich Philipp, dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf und wir uns einfach ein bisschen unterhalten über die Blasmusikszene und genau, und übers Schlagzeug. Freut mich sehr, danke.
Ja, freut mich auch, Andi. Von wo bist du heute zugeschaltet? Bodenseegegend habe ich abgespeichert. Wangen?
Genau, Wangen im Allgäu.
Und tut sich da schon was in Richtung Kreismusikfeste und Events? Wie sieht es denn da aktuell aus bei dir?
Ja, also es sind so im Umkreis, im Allgäu sind viele Kreismusikfeste dieses Jahr. Oder halt ja, man hört halt viel, es wird viel Werbung gemacht inzwischen schon. Und ja, die Saison geht demnächst los. Also ich denke mal so April, Mai geht es dann ins Eingemachte. Ja.
Da steht ja einiges für euch an mit Blechexpress. Bist ja auch schon einige Jahre als musikalischer Leiter tätig und dieses Jahr habt ihr auch wieder einige Auftritte auf dem Radar, vom Biergarten bis hin zum Woodstock der Blasmusik.
Genau.
Wie sieht denn aktuell die Probenarbeit aus? Trefft ihr euch jetzt schon vorab oder habt ihr Probephasen geplant?
Ja, die erste Probe war eigentlich im Januar. Das ist quasi unsere Findungsprobe. Da wird mal ein bisschen festgelegt, was man überhaupt machen soll, was man Neues ins Programm aufnehmen. Bisschen darüber unterhalten, neue Kompositionen, Arrangements und was wir machen können. Und dann gab es jetzt vor 2 Wochen das erste. Das Probewochenende, nicht das erste, wir haben nur eins. Und da waren wir das ganze Wochenende eigentlich, haben wir uns eingesperrt und haben da gearbeitet. Und jetzt haben wir dann nochmal 2 Proben im April. Dieses Jahr sehr spät geht es bei uns erst im Mai los, aber bis dahin sollte man eigentlich fit sein mit einem neuen Programm, genau.
Ja, ich habe es ja im Intro schon vorne weggenommen, du bist jetzt schon einige Jahre in der Blasmusikszene aktiv.
Mhm.
Gib uns mal bitte einen Einblick in deinen Werdegang. Also ich kenne dich, seitdem du bei Wilfried Rösch hinten am Schlagzeug gesessen hast. Wie fing das damals an? Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Musik und speziell Blasmusik? Und wie kam dann auch der Kontakt zu der Szene und zum Wilfried zustande?
Naja, also bei mir ging es los, wie wahrscheinlich bei den meisten, als kleiner Bub. Mein Vater und eigentlich ja die ganze Familie war irgendwo im Musikverein und irgendwo in der Musik tätig. Und ich habe dann mit 8 angefangen, Schlagzeug zu lernen, mit dem eigenen Lehrer aus dem Musikverein quasi raus. Und damals war das im Musikverein Neukirch, das ist zwischen Tettnang und Wangen. Da bin ich auch daheim, also das ist mein Geburtsort quasi. Und dann, ja, dann mit 9, beziehungsweise mit 10 wurde ich dann schon im Musikverein aufgenommen, weil, ja, es recht, an Schlagzeuger hat es halt gemangelt. Und dann hat man halt gesagt, okay, du musst jetzt fertig. Blasmusik oder sage ich mal, diese Polka-Musik war damals noch fern bei mir, weil da habe ich eigentlich gar keine so richtige Lust drauf gehabt. Das kam dann erst 95 war das, glaube ich, dann.
Mhm.
Da war ich dann mal bei einer Musik-Blaskapellen-Veranstaltung, die lustigerweise Wilfried Rösch damals noch die Original-Böhmischen ausgerichtet haben. Und da waren wir mit dem Musikverein, da sind wir mit dem Bus hingefahren und ja, ein ganzer Bus voll Leute.
Mhm.
Und für mich war das ja, eigentlich wollte ich da gar nicht hin, aber mein Vater hat mich halt mitgezogen. Und dann waren wir dort und von dem Tag an war ich eigentlich geimpft. was das Thema anbelangt, Blasmusik. Oder sage ich mal, traditionelle Blasmusik, Polka-Musik.
Ja, jetzt wo du es sagst, meine Oma hatte tatsächlich damals auch eine CD von der Erstbesetzung von Wilfried Rösch, die Originalböhmischen. Was hat dich denn an dem Abend so fasziniert? Was hat denn dazu geführt, dass du so Feuer und Flamme warst für die Blasmusik danach?
Ja, das war eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Klar, erstmal war das für mich brutal krasses Erlebnis, als wir in dieses Festzelt reingelaufen sind. Und da, ich weiß nicht, mir waren das 2000 Leute, ich habe keine Ahnung. Für mich war das damals Wahnsinn, was da drin abging. Wir sind mit dem Bus angekommen, da war gerade Soundcheck. Wilfried Rösch hat gerade den Soundcheck gemacht. Für mich war das brutal, was da schon beim Soundcheck abging. Und dann die Emotion auf der Bühne, da haben ja mehrere Kapelle gespielt. Damals hat, wenn mich nicht alles täuscht, hat damals die Burgenlandkapelle gespielt. Der Michael Klostermann hat gespielt. Dann hat Mistrinjanka gespielt und eben Rösch. Die alte Besetzung, das war der ganze Tag, war da Highlife in diesem Schuppen.
Ui, okay.
Ja, für mich war das Wahnsinn, was da abging. Und 95 war ich 15. Da war für mich klar, das ist meine Musik.
Cool, ja.
Das ist ja meine Liebe. Ja.
Mit Klostermann und Rösch hast du schon mal eine richtige Impfdosis erhalten. Da kann kommen, was will. War dann der Soundcheck auch schon so energiegeladen, wie man die Auftritte erlebt hat?
Ja, natürlich. Das war quasi, das war morgens um 10, glaube ich, war das, war der Soundcheck. Und da ist das Zelt schon voll gewesen, also morgens um 10. Und da ist so, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, Wilfried Rösch hat den Soundcheck gemacht mit der Polka Nummer 37 damals. Das habe ich noch im Ohr. Und da ist das Zelt schon aus allen Nähten geplatzt,
Krass.
morgens um 10 schon. Die sind alle auf der Bühne gesessen, die waren, glaube ich, alle selber überrascht, was da im Zelt los war. Und ja, für mich war das total neu. Und was mich damals am meisten fasziniert hat, ich habe, sage ich mal, die traditionelle Blasmusik immer mit älteren Herrschaften in Verbindung gebracht. Da sitzen dann ältere Leute im Publikum und hören da die Musik an und trinken ihr Bier. Aber das war da gar nicht so. Also das waren so viele junge Leute, also in meinem Alter, so ab 16, 17, 18 bis 30. Und dann natürlich, das war so gemischtes Publikum, das war für mich eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat. Dass so viele junge Leute auch in meinem Alter auf diese Musik abfahren. Ich habe mich da auch sofort dann verliebt und das, was da abging, in den, keine Ahnung, 8 Stunden, war prägend für meinen ganzen weiteren Weg. Was ich mir allerdings damals definitiv nicht erträumt hätte, war, dass ich da, ja, um genau zu sein, 5 Jahre später selber auf so einer Bühne sitze.
Wie kam es denn dazu? Also, man muss ja sagen, dass der Wilfried Rösch zunächst sein Orchester, ich glaube Anfang 2000er oder 2000 sogar genau, aufgelöst hat, um dann 2 Jahre später mit Wilfried Rösch und seine böhmischen Freunde wieder auf Tour zu gehen.
Genau.
War das dann die Zeit, in der er oder einer aus seiner Kapelle dich empfohlen hat oder auf dich zukam, besser gesagt, und ihr dann gemeinsam eine Probe gemacht habt, um zu sehen, ob es harmoniert?
Ja.
Wie kam denn der Kontakt zustande?
Ja, es war tatsächlich die Zeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war schon 99, wo sein Abschiedskonzert war. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das Abschiedskonzert von der Original Böhmische war 99. Und 2000 war dann die Neuformation mit dem neuen Orchester quasi, auch unter einem neuen Namen, Böhmische Freunde. Und zu dieser Zeit, ja, wie fange ich denn da, wie erzähle ich denn das? Also eigentlich kam der Kontakt über meinen Vater zustande. Mein Vater hat, weiß ich mal, Projektorchester im Raum Ravensburg ausgeholfen oder mitgespielt, sagen wir so. Und da ging es um ein Geburtstagsständchen von einer älteren Dame, die damals Fan war von den Original Böhmischen. Und dieses Projektorchester wurde dirigiert von Wilfried Rösch. Das war der Wunsch von dieser Dame.
Ah, okay.
Und so kam das zustande. Ich meine, die sind den ganzen Abend zusammen gewesen. Mein Vater hat Wilfried ja auch, sage ich mal, auch nur von der Bühne kannt und nicht persönlich. Ich mit ihm ins Gespräch komme und dann war halt das Thema neue Formation, neue Besetzung und mein Vater hat dann gesagt, ja, ich hätte da so einen jungen Schlagzeuger daheim, der hätte da Bock wahrscheinlich auf so Musik und es war tatsächlich so wie die Jungfrau zum Kind. Mein Vater hat mir das erzählt, dass er mit dem Wilfried geschwätzt hat am nächsten Tag und ich war da völlig erstaunt und ja, genau, und er wird sich dann bei mir melden.
Ja.
Und dann kam es tatsächlich zu diesem Telefonat und also damals war das für mich ja, ich war total nervös und total, also es war für mich wie wenn der liebe Gott anruft. Ich kannte ihn ja nur von der Bühne, ja, und dann ruft er halt an und ladet mich quasi in die Probe ein.
Das ist schon eine Situation, ja. Also von jetzt auf nachher, so von 0 auf 1000 gefühlt.
Ja.
Das war dann bestimmt für dich eine unglaublich intensive Zeit.
Ja.
Zumal du ja bisher ja noch keine Orchestererfahrung hattest. So in
Richtig.
intensive Blasmusik, sage ich jetzt mal, das ist ja was anderes im Verein oft.
Ja.
Weißt du noch, wie es dir da erging, die Wochen zur Probe hin? Erinnere mich noch, dass ich ganz am Anfang im Musikverein die Alpenländer Stimmungsparade als erstes Stücklein gespielt habe. Gab es da auch ein Stück, woran du dich erinnerst? Vielleicht sogar die Polka 37, dass die geprobt wurde?
Ja, die wurde auch geprobt. Das waren aber noch viele weitere Titel. Also Südböhmische Polka. Ich kann mich noch an die Steger Polka erinnern. Das war so ein Paradestück. Ja, ähnlich. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz frech, ähnlich ausgeschlachtet wie die Polka Nummer 37. Kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Kann mich auch an die Zeit vor der Probe erinnern. Die Tage, die Wochen davor waren für mich. Es waren, glaube ich, keine Wochen, weil es war, ich glaube, 2 Wochen nach dem Anruf war schon die erste Probe. Das ging gar nicht mehr so lange, aber ich weiß nur, dass ich wahnsinnig nervös war damals.
Okay.
Und ich bin da runtergefahren und ich hatte tatsächlich kein gutes Gefühl, weil ich halt einfach ein purer Frischling war und ja überhaupt aus dem Musikverein keine Ahnung hatte von der Musik. Ja, trotzdem hat es mich gereizt. Ich habe mich drauf gefreut, natürlich. Und ich war stolz wie Sau. Entschuldigung. Ich war richtig stolz drauf und kam dann in die Probe. Und tatsächlich war die erste Probe, war eigentlich, da ist gar nicht so viel probt worden, nicht so viel gespielt worden. Da hat der Wilfried dann sein Projekt quasi vorgestellt, was er vorhat. Und ja, das war eher so ein bisschen so Kennenlernrunde. Und dann war dann, glaube ich, die Woche drauf war, glaube ich, dann die erste Probe, die richtige Probe. Da war es dann gleich, ich war wahnsinnig nervös und kam in die Probe. Und nach dieser Probe war tatsächlich alles anders. Also ich hatte eigentlich nach der Probe kein gutes Gefühl. Also ich habe mich nicht gut gefühlt, weil ich halt auf ganzer Länge halt einfach ja versagt habe, oder ich sag's jetzt einfach mal so, versagt habe, nicht zufriedenstellend gespielt, ist ja klar. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und das hat alles übertroffen, was ich eigentlich erwartet hätte. Und also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, was da passiert ist in der Probe. Und bin dann tatsächlich Heimfahrer von der Probe, 110 Kilometer war der Weg, ein Weg in die Probe. Und war die ganze Fahrt eigentlich am Boden zerstört. Ja.
Einfach weil es so neu war für dich. Man muss ja dazu sagen, dass Wilfried Rösch dafür bekannt ist, dass er jedes Stück, du sagst, ausgeschlachtet, ja. Man kann es so, vielleicht so beschreiben, dass er das agogische Potenzial voll ausgereizt hat mit Verzögerungen, Ritardanti und so weiter.
Genau. Ja.
Einsätze on cue quasi, er gibt die und dann muss das ganze Orchester den Ton und den Schlag reinsetzen.
Genau.
War das in der Probe auch so, nehme ich an, oder? Und das kanntest du einfach nicht.
Ja, genau. Also es ist speziell auch das geprobt worden. In der Probe war speziell auch das, ja, gefragt, weil er hat einen neuen Schlagzeuger dahinter sitzen gehabt und es war auch noch ein Schlagzeuger. Also wir waren ja am Anfang zu zweit immer.
Okay.
Und es war noch ein Schlagzeuger da, der viel mehr Erfahrung hatte wie ich. Der war ein bisschen älter als ich und der hat natürlich auch schon Erfahrung gehabt in der Richtung. Der war nämlich von Anfang an schon fitter, logisch.
Ja.
Und das war für mich dann irgendwie so, ja, das hat mich eigentlich brutal,
Runterzogen, oder?
ja, runterzogen.
Ja.
Also nicht, dass er fitter war, sondern eigentlich nur die Tatsache, dass ich quasi im Endeffekt gedacht habe, ich kann das nie erfüllen, was der von mir will.
Okay.
Weil das war für mich alles neu. Ich hatte natürlich unter einem Dirigent gespielt. Wir hatten im Musikverein auch einen sehr strengen Dirigent zu der Zeit. Und er wusste auch ganz genau, was er will. Aber das war kein Vergleich zu dem, was ich dort dann erlebt habe. Und das war eigentlich das, was mich ziemlich runterzogen hat. Und ich eigentlich ja, bis zur nächsten Probe Angst hatte, dass der Wilfried anruft und sagt, ich brauche nicht mehr kommen in die Probe, in die nächste. Also es war echt so.
Okay.
Das war wirklich eins zu eins so.
Wir wissen ja heute, dass es ganz anders kam, lieber Andy.
Ja.
Und du über viele Jahre hinweg erfolgreich den Rhythmus angegeben und den Takt gehalten hast beim Wilfried Rösch auf deinem Podest.
Ja.
Ja, du bist dann quasi da reingewachsen. Kann man das so beschreiben?
Das kann man so beschreiben, ja.
Gib uns da mal einen Einblick, wie es kam. Ich nehme mal an, der Wilfried hat dann noch weitere Proben gemacht für die Tourneevorbereitung. Hat er dann auch mal mit dir vielleicht gesprochen oder konntet ihr Schlagzeuger euch noch austauschen?
Ja.
Wie ging dein Weg dann weiter nach diesem ersten Kennenlernen?
Genau, also da war dann die Vorbereitungszeit, die waren, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten damals boah, 6 Proben oder so. Und dann kam eine ganze Auftrittsreihe, 2001 dann, im Herbst war das. Da kam dann eine ganze Auftrittsreihe mit, ich glaube, 6 oder 9 Terminen hintereinander. Also 3 Termine am Wochenende. Und da war das dann schon, und wir haben uns dann ein bisschen aufgeteilt von der Stücke her. Ich habe dann, ja, ich habe das gemacht, was ich konnte, was mir dann auch schon lag. Und der andere Schlagzeuger damals, der war natürlich für mich auch eine Stütze, klar. Ich habe viel von ihm auch gelernt am Anfang. Ja, und dann ging die nächste Saison los, 2002. Und dann war wieder Probenphase im Herbst, Winter, über Weihnachten, nach Weihnachten. Es ging immer besser. Und dann war das so, dass der andere Schlagzeuger damals geschäftlich weg musste über längere Zeitraum. Über 2 Jahre musste der weg. Und dann war ich, ja, sozusagen ganz ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, wiederholt, also nicht nur im Musikverein am Anfang, sondern dann auch beim Wilfried Rösch.
Genau.
Es hat dir aber nicht geschadet, also
Nee, im Gegenteil.
mir ging es damals tatsächlich ähnlich. Zum Anfang gab es auch kein Schlagzeug und dann musste man einfach, ja, mitspielen und das meiste lernt man ohnehin, indem man es tut und indem man Auftritte spielt.
Genau. Ja.
Wie würdest du denn die Stilistik von Wilfried Rösch beschreiben? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die unheimlich davon gelebt hat oder ja, lebt. Er macht ja ab und zu noch Sachen mit seinem Projektorchester, dass er die Tempi variiert, das Stück agogisch ausreizt und dadurch Spannungsbögen schafft. Du hast schon gesagt, am Anfang war das unglaublich schwierig und es verlangt auch, glaube ich, bei jedem Auftritt unglaublich viel Empathie, weil man muss ja voll und ganz bei allen Musikern sein und vor allem beim Dirigenten. Wie würdest du das beschreiben und vor allem, wie hast du das erlebt, dieses Extremum an Agogik und an ja, musikalischer Emotion?
Also klar, wie vorher schon mal erwähnt, im ersten Step war das völlig neu für mich, wie er das wollte oder was er vor allem auch wollte. Das ergab auch tatsächlich anfangs teilweise gar keinen Sinn für mich, weil ich ja das nicht gewohnt war, weil ich das ja auch aus dem Musikverein nicht kannt habe. Und es war manchmal so quer, wo ich dachte, das kann man doch nicht machen. Und wie soll ich das schaffen, da re zu reagieren auf irgendein Handzeichen von ihm? Aber die Jahre und ganz speziell die Jahre, in denen, wo ich dann alleine war, war es tatsächlich so, ich würde es anders beschreiben, ich würde es so beschreiben, der Wilfried und ich, wir sind zusammengewachsen. Also, der Wilfried hat natürlich seine Vorstellung gehabt, die hat er auch vertreten, da gab es auch keinen rechts und keinen links. Aber durch das, dass ich quasi mit ihm, und er hat sich ja auch Man ist ja nie fertig. Also er hat ja auch irgendwas Neues entwickelt mit der neuen Situation, mit dem neuen Schlagzeuger. Und es war halt einfach so, zu der Zeit war halt der Wilfried und der Schlagzeuger auf der Bühne, wer das jetzt auch immer war, das war halt einfach, ja, sage ich mal, mit denen zwei ist eigentlich alles gefallen, gestanden und gefallen. Das war definitiv so, dass wir uns gegenseitig auch angefixt haben dann teilweise.
Ja.
Ja, und der Wilfried hat immer mehr Vertrauen dann auch in mich gehabt und ich habe ja auch in Wilfried vertraut auf der Bühne. Also das war eigentlich blindes Vertrauen. Wir mussten uns auch gar nicht mehr, also er musste auch teilweise nur noch gucken. Ich habe dann schon gewusst, was er will und er hat gewusst, was ich will. Also das war wie irgendwie so, ja, so wie so ein Band
Ja,
ist da dazwischen gewesen.
toll, okay.
Genau.
Das ist dann eine besonders schöne Art und Weise, Musik zusammen zu machen, glaube ich. Wenn man sich einfach so fallen lassen kann und
Ja,
aufeinander vertrauen kann, das
genau.
ist auch unglaublich wichtig. Also, ich merke auch, das ist unglaublich schön, jetzt für die Rhythmusfraktion gesprochen, wenn einfach Tuba, Posaun und Schlagzeuger jetzt
Genau.
speziell im Bereich Blasmusik so eine starke Einheit sind, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Und dennoch hat der Schlagzeuger immer noch so eine Schlüsselfunktion, weil er auch durch seine Art und Weise zu spielen unglaublich viel steuern kann, ja. Er kann entweder ein Crescendo gut spielen oder halt nicht.
Genau.
Gerade die Dynamik, so meine Erfahrung, da kann man unglaublich viel ausrichten.
Ja.
Man kann als Schlagzeuger selber steuern, aber wenn man sich gegenseitig anfixt, so wie du beschreibst, da kann man, glaube ich, nochmal ein paar Prozent mehr rauskitzeln.
Auf jeden Fall.
Unter Wilfried habe ich persönlich so kennengelernt in einem Workshop, dass er unglaublich viel, ja, pusht, die Musiker pusht. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Ja.
Gab es da einen Punkt, wo du dich daran gewöhnt hattest oder hat es immer mal wieder für Gänsehaut gesorgt?
Tatsächlich, es gab immer wieder Situationen, wo ich überrascht war,
Okay.
wo ich dann überrascht war, was jetzt passiert ist. Und ich glaube auch, der Wilfried war öfters mal überrascht, also was bei mir passiert. Also wir haben uns da eigentlich auch gegenseitig immer wieder, ja, wie ich vorher erwähnt habe, wir haben uns gegenseitig angefixt und pusht. Man muss dazu sagen, kein Auftritt lief ab wie der andere. Also es war nie gleich.
Ja.
Aber was interessant war an der ganzen Sache, also für jemand, der das nicht erlebt hat, ich muss da vielleicht noch ein bisschen ausholen. Eine Aushilfe ans Schlagzeug ransetzen war zu der Zeit fast nicht möglich. Also jemand Fremder dahinzusetzen war, also es gab mit Sicherheit 1000 Schlagzeuger, die praktisch besser waren und vielleicht auch theoretisch besser waren, auch sehr gut gespielt haben und viele Bands gespielt haben, aber es war einfach beim Wilfried was anderes. Wenn du ihn nicht kennst auf der Bühne, kannst du das nicht erfüllen. Das geht nicht, was er will. Bin ich immer wieder überrascht worden von ihm und er auch natürlich von mir, klar, mit irgendwelchen Sonderaktionen.
Aber als Grundlage gab es immer dieses blinde Verständnis zwischen euch, was es gebraucht hat. Ja.
Genau. Es war nicht immer, man muss dazu sagen, es war nicht immer für ihn gut, was ich gemacht habe, und es war auch nicht immer für mich gut, was er gemacht hat. Wir haben immer drüber geredet. Fast nach jedem Auftritt haben wir telefoniert miteinander, muss man fast so sagen. Wir haben sehr viel ausgetauscht und haben so auch Fehlerpotenzial ausgelöscht auf der Bühne. Ja, bevor es passiert, teilweise. Und ja, so war das bei uns.
Ich persönlich habe euch ja in Neu-Alben-Reuth erlebt und ich habe da zum einen unglaublich viel Spielfreude gesehen und diese ja ungebremste Energie der Musik, die auch der Wilfried mitgesteuert hat. Und manchmal hatte ich im Publikum das Gefühl sogar, er schreit seine Musiker an, um was rauszukitzeln aus ihnen. Und das fand ich so beeindruckend und so neu, weil ich es auch vorher noch nie so gesehen habe. Klar, der Guido Hin zum Beispiel, wenn der vorne stand, hat er auch gepusht und angezeigt, gefordert, sage ich jetzt mal. Aber der Wilfried war irgendwie so nah an dem Musiker, wie ich es vorher nicht kannte. Und es kann aber auch gut sein, dass ich einfach so geflasht war von dem Ausmaß, wie er die Musik da lebt und auskostet. Ja.
Ja, das war tatsächlich so. Also er hat sehr viel Emotion. Wir haben immer so ein Ritual gehabt vor dem Auftritt, haben ja oft nur so ein Angstschnaps getrunken. haben wir immer gesagt, jetzt trinken wir noch einen Angstschnaps. Wir haben immer geredet, wir haben uns immer vor dem Auftritt nur abklatscht. Aber man wusste halt trotzdem nicht, was passiert, sagen wir mal so, in der Zeit dann auf der Bühne. Das war das Interessante. Und dann kam schon auf die Bühne und Wilfried hat tatsächlich verbal und emotional sehr viel ausgelöst auf der Bühne. Muss man schon sagen. Das war nicht immer, ich hab dich lieb auf der Bühne.
Ja.
Aber das hat nie geschadet, was da passiert ist. Er hat sich auch immer im Vorfeld schon entschuldigt für das, was vielleicht passieren könnte.
Okay.
Ich habe das dann irgendwann auch verstanden und begriffen, wie das funktioniert, weil ich bin ja jung gewesen und wenn du als junger Musiker irgendwie auf der Bühne sitzt und wirst da angeschrien vom Dirigent, ist nicht immer ein gutes Gefühl. Ja, war so. Aber ich habe das irgendwann auch kapiert, dass er quasi nur auf der Bühne so war. Wir sind von der Bühne runter und wir haben miteinander angestoßen und also. Der war nie nachtragend, also er war auch nicht wirklich ernsthaft böse, das war halt einfach die Emotion auf der Bühne, die brach aus ihm raus, muss man ganz klar so sagen. Und von dem her war es auch okay. Es ist auch meine Devise heute, während dem Auftritt, ja, gibt es einfach nicht so viel Freunde. Wir sind nicht am Biertisch, sagen wir mal so, in dem Moment. Wir sitzen auf der Bühne und sollten gute Arbeit machen.
Ja.
Und am Biertisch dann danach sitze ich ja was anderes.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja.
Genau, richtig. Und deshalb ist auf der Bühne einfach Action angesagt. Und das habe ich aus der Zeit übernommen. Es war für mich brutal Wahnsinn.
Lehrreich vor allem, oder hat dich sehr weitergebracht?
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja auch so, ich meine, so ein bisschen Reibung schadet nicht,
Nee.
wenn man daran wächst und sich positiv entwickelt.
Richtig, richtig.
Andi, gab es einen Moment, den du besonders in Erinnerung gehalten hast aus deiner Zeit bei den böhmischen Freunden? Es sind ja unzählige. Ja, das sind sicher Pannen passiert im Festzelt oder es gab lustige Erlebnisse auf der Bühne. Es gab emotionale Momente auf jeden Fall. Aber gab es so einen Moment, den du bei dir im Gedächtnis abgespeichert hast und nicht mehr vergessen wirst?
Also, ich hab da drei Sachen. Ich habe einen emotionalen Moment, ich habe einen lustigen Moment oder eigentlich einen Aha-Moment
Okay.
und ich habe auch ein besonderes Erlebnis. Tatsächlich war das erste Konzert in Neu-Altenreuth
Ja.
bei mir. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war 2005.
Okay, ja.
Und das war so dieses Konzert, wo bei mir der Knoten geplatzt ist. Dann, da war ich alleine. Das war gerade die Zeit, wo der andere Schlagzeugerkollege dann weg war. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, das, was ich als 15-Jähriger in dem Festzelt erlebt habe. Da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Und für mich war das so ein krasser Moment, wie die Leute da drauf abfliegen, wie die Leute rechts und links von der Bühne gestanden sind und uns angefeuert haben
Oh.
und mir im Prinzip das Festzelt da abgebrochen haben. Ja, das war völlig neu für mich, sowas. Und jetzt bin ich selber derjenige, der auf der Bühne sitzt und bin im Endeffekt schuldig daran, dass die Leute das Zelt abreißen. Und das war für mich der Moment, der krasse Moment, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Genau, und dann gab es einen Auftritt, eine Weile später war das mal. Ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, wie der Titel Kaiser hat, aber wir haben den Titel von Anfang an gespielt. Das war eine Polka, da hat sich irgendwann mal so eine Tempogeschichte eingeschlichen, wo der Wilfried so langsam angefangen hat, irgendwas zu entwickeln, von Auftritt zu Auftritt, indem er irgendwo das Tempo rausgenommen hat. Völlig überraschend.
Ja.
Und das war so ein Aha-Moment, weil es gab wirklich von 4 Stunden Auftritt, gab es nicht viel Minuten oder Sekunden, in denen ich nicht mit meinen Augen vorne war beim Dirigent.
Ja.
Und an diesem Auftritt war ich gerade in der Sekunde nicht bei ihm. Und dann bin ich voll ins Messer gelaufen.
Oh, okay.
Ich habe durchgespielt und er hat das Tempo abgerissen. Wir haben uns dann schon gefangen, die Musik ist weitergegangen, also wir haben es wieder hingekriegt.
Ja, ja.
Aber es war so ein Aha-Effekt. Da war ich völlig überrascht, dass er das jetzt macht. Das war nur in diesem Moment auf der Bühne, war das kurz, da hat er mich böse anguckt, das weiß ich noch. Und hat mich auch angeschrien, aber das war dann auch wieder vergessen.
Das war dann immer eine enorme Konzentrationsleistung, oder? 4 Stunden wirklich diese Connection aufrechtzuerhalten.
Ja.
Ja.
Für mich war es schon harte Arbeit. 2015 war ja das Abschiedskonzert.
Mhm.
Und jetzt 10 Jahre später, keine Ahnung, ob ich die Leistung noch bringen könnte, so extrem. Also diese Konzentration 4 Stunden lang. Das war schon anstrengend, muss man schon sagen.
Das glaube ich, ja. Mhm.
Und da sind wir dann auch gleich beim emotionalen Moment. Das war dann 2015. Das war beim Abschiedskonzert tatsächlich. Das war in Empfingen in der Halle. Die Halle fasst normalerweise irgendwie 800 Leute. Und ich glaube, damals waren 1200 drin. Und das war für mich eigentlich sehr emotional, weil ich erstens, ja, war der Moment, als wir in die Halle eingelaufen sind, von hinten sind wir in die Halle reinkommen. Und dann sind die Leute dann alle aufgestanden und haben uns quasi gefeiert, sozusagen. Und das war dann so der Moment, ja, da blieb halt einfach kein Auge trocken, weil jeder gewusst hat, jo, das war's jetzt. Jetzt gehen wir auf die Bühne und dann spielen wir unser Konzert und danach
ja.
Ist vorbei. Was wir allerdings nicht gerechnet hätten an dem Abend, dass mir unser Konzert ging vom 8, also vom 20 Uhr bis um 2:30.
Mhm.
Also wir haben damals bis um 2:30 gespielt oder 2, 2:15, irgendwie so um den Dreh rum.
Keiner wollte gehen, alle wollten das so lange wie es geht genießen.
Das war sehr emotional und da gab es auch noch eine Situation, wo mir in Erinnerung bliebe ist, dann an dem Abend. Unser erster Flügelhorn ist damals der Fabian, ist ein Kumpel von mir und mit dem mache ich auch heute noch Musik beim Blech Express. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen das Ansatzwunder gewesen. Also bei uns wird er immer Stahllippe genannt. und der hat damals, ich glaube um 1:30 oder so, oder um 2 hat er zum Wilfried gesagt, so und jetzt muss ich aufhören, ich kann nicht mehr. Das ist so eine Situation, wo ich denke, das hat er noch nie gesagt, also er war glaube 10 Jahre dabei oder 12 Jahre.
Ja.
Und ich habe das noch nie von ihm gehört und auch danach nie mehr. Und er hat gesagt, so, und jetzt muss ich aufhören. Der hat bloß noch vorgeschrien, bitte hör auf, ich kann nicht mehr.
Weil es so intensiv war für alle Beteiligten.
Genau.
Ja, also ich stelle mir das auch sehr emotional vor, wenn man mit einem Musikerkollegen jahrelang unterwegs ist, viele schöne Momente zusammen erlebt und dann kommt dieser eine Abend, an dem es endet.
Mhm.
Ja, es gab ja noch diese Projektorchesterphasen und trotzdem ist es halt was Besonderes, würde ich mal sagen. Denn es kommt so in der Form nicht wieder und es war einfach für alle eine sehr intensive Zeit, eine lehrreiche Zeit und eine Zeit, die ihr alle, denke ich, nicht mehr vergessen werdet. Ja,
ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, Andi, du hast das schon erwähnt. Dich hat es unglaublich weitergebracht als Mensch und als Musiker. Du bist ja dann hin zu weiteren Besetzungen in die Blasmusikwelt gereist. Ja, von mährisch angehauchten Besetzungen wie beim Jörg Bollin bis hin zu Lukas Bruckmeier und die böhmischen Kameraden. Dazu noch die kleine Besetzung mit deinen 7 Kollegen bei Blechexpress. Jetzt ist es ja so, es gibt dieses traditionelle böhmische Setup. Ich sage jetzt mal Ride oder Crash Ride, Snare, Bass, Drum. Und beim Rösch hat es ja so ein bisschen was aus beiden Welten, so ein bisschen mährische Elemente über die Hi-Hat und das kleine Crashbecken. Was hast du von der Stilistik her mitgenommen in die anderen Besetzungen zum Jörg Bollin oder zum Lukas Bruckmeier? Wie muss ein Schlagzeug bei der Blasmusik klingen? Worauf kommt es an? Soundtechnisch und spieltechnisch?
Also das ist, wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe da meinen Geschmack auch ein bisschen geändert inzwischen.
Mhm.
Logisch aus der Zeit, für mich war es klar, damals beim Rösch, und das hat Wilfried auch so gefordert, das musste knallen und ich habe damals ja immer dieses 19 Zoll Crashback gehabt. Und das war, ja, das hat ein paar Arbeitsstunden gehabt, das Becken. Und es musste halt sofort ansprechen, das musste als Crashbecken fungieren, das musste als Ride fungieren für irgendwelche moderne Einlagen oder moderne Nummern. Da war das natürlich ein Allrounder, dieses Becken zum Beispiel. Und meine Snare damals, die habe ich immer noch aus der Zeit, die musste halt knallen und das tut sie auch heute noch. Die klingt noch genau gleich wie damals. Also für mich, ich habe da natürlich auch einen Geschmack entwickelt, was das anbelangt in der Zeit. Den ich aber jetzt dann wieder ein bisschen geändert habe. Beim Lukas Bruckmeier ist zum Beispiel so, wir machen eigentlich nicht diese, ich nenne es jetzt mal frech, die Hau drauf Musik, wie beim Wilfried damals, sondern das ist sehr, sehr konzertant. Und da muss alles ein bisschen weicher klingen, da muss das Becken ein bisschen weicher sein, da muss, sage ich mal, die Snare nicht ganz so hart knallen, wie das jetzt zum Beispiel der Wilfried auch gefordert hat.
Muss wärmer klingen wahrscheinlich, oder? Hast auch ein anderes Fell dann drauf als früher.
Genau, das habe ich auch. Und ja, das macht schon viel aus. Ich habe mir zum Beispiel auch jetzt, aber das zählt ja eher zum Stil dann, zum Spielstil. Ich habe mir das auch ja, müsse abgewöhnen. Beim Lukas Bruckmeier spielen wir ja eigentlich nur, da machen wir mit der Bassdrum nur Abschläge mit. Also nur entweder Soloschläge oder Abschläge. Also bei einer normalen Polka jetzt, wenn Horn im Trio dann Solo spielt oder solistisch spielt, dann hat da keine Bass was verloren. Dann spielt nur die Tuba und ich mache dann nur den Abschlag. Das sind auch Sachen, das gab es beim Wilfried nicht, aber das war halt einfach nicht der Stil vom Wilfried. Und das ist auch nicht positiv oder negativ bewertet jetzt, das war halt da so. Ich habe das auch so gelernt,
Ja.
muss man ja auch sagen.
Ich habe es tatsächlich bei dir das erste Mal beobachtet, als wir zusammen bei Gunnar Dietl und seinem Blasorchester Egerland am Bodensee in Salem war es genau gespielt haben.
Ja, genau.
Da hast du nämlich auch im Trio, wenn die Melodie, die weiche Passage gespielt wurde vom hohen Blech, den Bassdrumschlägel immer nur leicht ins Fell gedrückt, um halt ja den Beat mitzugestalten oder für dich das Timing eben, ja, Timing-Feedback zu bekommen.
Ja.
Und dann, so habe ich es mir von dir damals abgeschaut, hast du nur diese Tuba-Schwerpunkte leicht mit der Bassdrum unterstützt.
Genau.
Diese punktierten Viertelnoten zum Beispiel.
Genau.
Fällt es dann jetzt auch komplett weg mit der Bassdrum?
Ja, er lässt uns schon Freiheit, und lässt uns da auch uns kreativ sein, aber ich sage mal, nee, das fällt nicht komplett weg. Also das machen wir, sind ja beim Lukas auch zu zweit und wir machen das schon mit teilweise. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich nur auf den Abschlägen und auf Soloschläge und bei modernen Nummern, klar, da machst du den Beat halt mit,
Ja,
logisch.
genau.
Da braucht es auch für dich als Sicherheit, da kannst du es nicht weglassen. Aber ansonsten tatsächlich sehr bedeckt. Tatsächlich. Und das war natürlich für mich eine riesige Umstellung, weil ich auch festgestellt habe, auch das ist nicht abwertend oder soll nicht abwertend klingen. Ich habe auch festgestellt, dass dieses Konzept, was beim Wilfried funktioniert hat, woanders nicht unbedingt einsetzbar ist. Oder halt dieser Stil.
Das spricht ja wiederum auch für den Stil, weil das war einfach das Alleinstellungsmerkmal von den böhmischen Freunden, ja.
Natürlich, genau. Auf jeden Fall. Also ich behaupte, es hat niemand so extrem ausgeschmückt, ich nenne es jetzt mal geschmückt, wie wir das gemacht haben. In der Szene gab es sowas ja nicht. Also, ich meine, der Wilfried hat ja nicht umsonst seinen Namen so gehabt und war auch deswegen auch bekannt. Das war natürlich auch Geschmackssache. Ich meine, es hat ja damals schon nicht alle Musiker gefallen, das ist ja logisch und so ist es auch heute. Aber ich habe halt festgestellt, dass dieser Stil nicht überall anwendbar ist und deshalb musste ich auch da wieder schaffen, dann nach der Zeit. Und das war noch recht interessant, weil die Umstellungszeit, die ich mir da selber auferlegt habe, die hat sich dann überschnitten mit einer Projekttour mit dem Wilfried.
Ah, okay.
Und das war natürlich dann halt ganz schwierig, weil ich habe mir eigentlich das schon abgewohnt und der Wilfried hat es dann wieder gefordert von mir in der Projekttour. Aber das habe ich dann schon, ich habe das schon ein bisschen geändert, der Wilfried hat es auch gemerkt, wir haben auch drüber geredet und dann war es auch okay.
Ja, das ist interessant, wie sich dann eben die Geschmäcker verändern. Wobei, wie gesagt, ist ja nicht bewertet. Vielleicht einfach der Horizont erweitert, sagen wir mal so, von einer Stilistik in die andere. Und ich finde es auch unglaublich spannend, dass man an so etwas Einfachem wie einem Zweivierteltakt, in dem auf die 1 und die 2 eine Bass und auf die 2 und 1 und eine Snare Drum gespielt wird, so viel Details modifizieren kann und an so viel Stellschrauben drehen kann.
Richtig.
Es braucht dann schon eine gewisse Übung, sage ich mal, dass es auch rund klingt. Ja, das ist ja eigentlich ein einfacher Groove, aber da muss ja trotzdem lebendig sein. Und als Schlagzeuger hat man ja auch viele Möglichkeiten, da ja artikulationstechnisch die Bläser zu unterstützen. Wie übst du denn deine Stücke an die oder wie hältst du dich da fit, rein technisch oder vor allem ja für deine innere Uhr, dass einfach der Groove stimmt und das Grundgerüst passt?
Also bei mir ist tatsächlich so, ich habe sehr, sehr selten daheim geübt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich mal ein Solo spielen musste, also wenn der Lieblingsdrummermarsch oder Solo-Drummermarsch oder solche Sachen, da habe ich mich schon immer ein bisschen vorbereitet drauf, das dann auch geübt daheim, weil es halt doch mit dem Auswendigspielen, wenn man das halt auswendig spielt, vorne dran, ist halt doch wieder interessant, wenn mir halt der Solo-Drummler-Marsch beim Rösch teilweise auch zu zweit gespielt
Oh ja,
und das dann synchron. Und das war dann das, sage ich mal, schon eine Herausforderung, wenn vielleicht der eine oder der andere Vorstellung hatte von dem Ganzen und dass das dann trotzdem synchron war und da habe ich dann schon geübt und tatsächlich habe ich so viel Musik gemacht in der, sage ich jetzt mal, Sturm- und Drangzeit.
Ja, stimmt, die Vollblutmusikanten gab es ja auch noch, gell? Ja.
Genau, die Vollblutmusikanten gab es ja noch und ich habe ja, sage ich mal, ohne jetzt furchtbar zu übertreiben, aber ich denke mal so zwischen 70 und 90 Mal im Jahr habe ich ganz sicher die Mucke gemacht. Da kamen dann noch Aushilfsjobs dazu und das hat mir aber dann irgendwie, ja, ich sag's jetzt mal vorsichtig, das hat mir dann gereicht, was Übung anbelangt. Also ich habe eigentlich auf der Bühne geübt. Sagen wir so, natürlich hätte ich mit Sicherheit noch viel rausholen können irgendwo, wenn ich jetzt tatsächlich Schnelligkeit irgendwie ein bisschen geübt hätte. Ja, mit dem Fuß, da kann man bestimmt viel rausholen. Das kann man natürlich intensiv üben. Ich weiß, dass du zum Beispiel auch viel übst, beziehungsweise geübt hast. Ich weiß, wie es heute ist. Aber du hast mir das mal erzählt, und ich glaube, da kann man schon viel rausholen.
Ja, also ich habe mich da auch schon viel ausgetauscht.
Ja.
Man hört ja nie auf bei einem Instrument. Du weißt es ja selber, man kann immer noch dazulernen. Aber ich verstehe dich da auch ein Stück weit, wenn man eh so in der Routine ist und das läuft für das, was
Richtig.
man spielen möchte, dann, ja, dann passt es ja und dann muss man es ja auch nicht verzwingen. Es soll ja auch Spaß machen dann am Ende. Ich meine, 70, 90 Auftritte, da bist du ja jede Woche zweimal auf der Bühne gehockt im Schnitt.
Richtig.
Ja.
Und es war natürlich so, mein Schlagzeug ist, sage ich mal, immer in der Verpackung blieben und war immer bereit für die Reise. Und ich habe es nie aufgebaut damals in der Zeit. Und maximal, wie gesagt, die kleine Trommel mal zum Lieblingstrommler üben oder Schnelligkeit oder so. Aber so ganz speziell jetzt an was gearbeitet, muss ich sagen, habe ich eigentlich nur auf der Bühne. Ich habe alles auch auf der Bühne probiert, muss ich ehrlich zugeben.
Ah, cool, hey. Ja, und auf der Reise sein, Andi, da kann ja alles passieren, sowohl ja, logistisch, also im Stau stehen, als auch technisch, ja, auf der Bühne kann alles passieren. Mir ist zum Beispiel vor 2 Jahren, nee, 3 mittlerweile, bei dem Konzert die Feder von der Fußmaschine, ja, gefatzt. Und ich hatte damals leider kein Ersatzteil dabei. Mittlerweile habe ich immer Ersatz-Snare und Ersatz-Fußmaschine dabei, weil das sind so die wunden Punkte vom Set. Das Material muss funktionieren auf der Bühne. Und daher wollte ich dich einfach fragen, gerade wenn man 90 Auftritte im Jahr spielt, was hast du damals alles unternommen, um dein Zeug funktionstüchtig zu halten?
Also, ich habe tatsächlich auch schon so einen Sicherheitstick gehabt. Ich bin immer auf Nummer sicher gegangen. Also, ich hatte verschiedene, also es gab auch Pannen, auf die komme ich gleich zurück.
Sehr gerne, ja.
Ja, aber ich habe tatsächlich immer ein Bass, also für die Bassdrum, Ersatzfell dabei gehabt. Ich habe immer für die Snare Ersatzfell dabei gehabt. Ich habe in meiner Tasche, in meiner Equipment-Tasche, wo ich alles Mögliche drin habe, habe ich so einen Sack oder so einen Beutel. Da ist von der Feder, von der Fußmaschine über irgendwelche Ersatzstimmschrauben, also für die Snare, da ist alles Mögliche drin, Werkzeug, und also es hätte schon was passieren können.
Okay, ja.
Und ich wäre schon gerichtet gewesen drauf. Aber es gab dann auch halt Pannen. Ich kann mich da an mehrere Situationen erinnern. Also mir ist tatsächlich die Feder auch schon abgefatzt von der Fußmaschine. Und da habe ich dann, also es war, ich habe es zuerst gehalten, also ich habe schon gemerkt, aber ich habe zuerst gedacht, was ist denn? Es ist immer weicher geworden, und zwar habe ich kein Feedback mehr gehabt. Also der Schläger kam nicht mehr zurück, und dann habe ich schon gewusst, oh
Oh
je,
je,
also alles gut. Und das mitten im Stück. Hinter der Bühne ist nochmal das Set gestanden. Das war von irgendeinem Musikverein, das Set, und ich kann mich nur genau erinnern, die Fußmaschine, die war so schlimm. Die habe ich dann drauf gemacht, und ich musste den halben Auftritt mit dieser Fußmaschine spielen. Das war ganz schlimm für mich, weil die war überhaupt kein Vergleich zu meiner Fußmaschine damals. Das war
ja.
einfach irgendwie so ein altes Ding, runterkommen, nicht gepflegt. Ja, keine Kette, die hatten noch ein Band gehabt, ich kann mich ganz genau erinnern. Ja, es war halt nicht cool, aber ich sag mal, besser wie mit dem Fuß draufhauen.
Ja.
Und dann kann ich mich an eine Situation erinnern, wo der war, weiß ich nicht mehr genau. Wir sind auf jeden Fall ewig lang Bus gefahren, 5 Stunden Bus gefahren oder so. Und als ich mein Schlagzeug, meine Großtrommel auf der Bühne aufgebaut habe, stelle ich das Ding hin und sehe, dass das Resonanzfeld gerissen ist. Also durch, quer durch.
Ja.
Also irgendjemand hat irgendwas draufgeschmissen, glaube ich, im Bus oder beim Ausladen. Irgendwas lief da schief. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das passiert hat, keine Ahnung. Das war damals auch so Panne. Da habe ich dann auch vom Schlagzeug, da ist einer extra ins Probelokal gefahren, hat mir ein Resonanzfeld geholt, das kann mich noch gut erinnern.
Ah, Gott sei Dank hatten die ja eins da. War das wahrscheinlich dann sogar noch ein Sonntagabend, wo kein Geschäft offen hat, oder?
Ja, logisch. Keine Ahnung, war es ein Samstagabend oder Sonntagabend, ist
Ja.
egal. Mir hat es dann offiziell verkündet, dass mir dringend ein Fell braucht, und dann ist dann irgendein ein Musiker oder ein Schlagzeuger von dem ortsansässigen Musikverein ist dann heimgefahren, hatte oder halt ins Probelokal gefahren, hat vom Übungsschlagzeug quasi das Fell runtergeschraubt und hat mir das dann gebracht, und das war dann okay.
Ja.
Und das hat er mir dann auch mitgegeben, also der hat es mir geschenkt. Das habe ich heute noch, das Fell. Das habe ich nicht mehr drauf, aber das ist halt bei mir im Proberaum, liegt das
Ah,
rum.
cool. Ja,
Genau.
schön.
Und dann gab es noch eine dritte Situation, die war eigentlich ganz dramatisch, weil da war halt der Titel dann vorbei. Mir hat der Lieblingstrommler aufgelegt, nee, der Solo-Trommlermarsch haben wir aufgelegt. Ich laufe mit meiner Snare vor, und mein Kollege stand schon vorne, ich laufe vor.
Okay.
Mir steht hin, ich mache den ersten Abschlag auf dem niegelnagelneuen Fell damals. Ich habe an dem Abend das Fell nur aufmundiert und mache den ersten Abschlag beim Solo-Trommlermarsch, und das Fell reißt von rechts nach links durch, wie komplett durchgerissen. So.
Aber das war ein Fell, was du eigentlich sonst auch mal auf das Snare drauf hattest, oder? Also jetzt nichts Neues.
Genau, nichts Neues. Ich habe das mittags oder an dem Nachmittag habe ich das drauf gemacht, weil ich einfach das Fell erneuert habe. Und ich spanne das Fell auf, und es
Ja.
reißt quasi beim ersten Schlag schon durch.
Oh je.
Ja, dann war kurz Pause. Alle haben komisch geguckt. Und wir haben dann wieder von vorne angefangen mit dem Stück. Und dann haben wir mit einer Snare gespielt.
Im Wechsel dann.
Ja, genau. Wir haben uns dann halt abgewechselt. Und zwar dann auch nur lustige Situation, weil die Leute haben es halt trotzdem gefeiert, auch wenn es eine Panne war. Und ja, genau, das waren so die drei, wo das Equipment versagt hat, sage ich mal.
Ja, das gehört dann da einfach dazu.
Bei der Menge ist es klar, dass da irgendwann mal was passiert.
Es ist immer so eine Grundwahrscheinlichkeit da. Man kann halt sich ein Stück weit absichern, aber man ist nie ganz gefeit davor.
Genau, so sieht's aus.
Und letzten Endes machen es so Erlebnisse ja auch aus, glaube ich, weil dann kann man Geschichten erzählen und im Nachhinein drüber lachen, ja.
Genau. Ja, und es war auch dann in der Situation an sich. Also ich kann mich erinnern, wo das Fell durchgerissen ist, beim Solo-Trommler-Marsch, war das, wir haben einen Sonderapplaus gekriegt. Für das, dass mir das Fell kaputt gegangen ist. Also es war eigentlich eine coole Situation. Weil wir haben, ich habe die Trommel dann so hochgehalten ins Publikum und habe mich verbeugt nach dem ersten Schlag. Und die Leute haben es einfach gefeiert, weil ich halt in dem Moment das so witzig rübergebracht habe. Aber eigentlich war es in dem Moment natürlich alles andere wie witzig für mich. Aber ich musste ja das irgendwie überbrücken.
Ja, auf jeden Fall sehr gut reagiert an die, und also die Wahrscheinlichkeit ist ja so gering, dass bei einem Schlag, sei es ein Rimshot oder nicht, das Fell reißt, vor allem komplett, gell, also
Ja, es war interessant.
das glaube ich dir. Und vor allem die ganzen Reisen, die ihr gemacht habt, die haben sicher ein ums andere Mal für tolle Erlebnisse gesorgt.
Ja.
Und das ist einfach auch das Tolle, ja. Beim Musikmachen geht es ja vor allem ums Miteinander, um Momente auf der Bühne, neben der Bühne, dass man einfach gemeinsam sich eine schöne Zeit macht.
Richtig.
Und diese schöne Zeit hattest du ja vor allem auf der Bühne mit vielen Auftritten im Jahr. Wie hast du es denn zwischendurch geschafft, ein bisschen einen Ausgleich zu finden, vielleicht auch einen Kopf mal frei zu bekommen? Hast du da Tipps für andere Musiker, was dir hilft und was vielleicht auch anderen eine Stütze sein kann im Alltag?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe zu der, ich nenne es jetzt wieder, die Sturm- und Drangzeit, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht viel gehabt außer Musik. Das würde ich heute anders machen, tatsächlich. Ich habe eigentlich nicht viel gehabt außer Geschäft, also mein Arbeitsplatz und Musik. Und viel mehr Zeit hatte ich gar nicht, weil unter der Woche, ja, ich war noch in zwei Musikvereine, auch noch in der Zeit. Und das heißt, ich habe mindestens zweimal in der Woche Musikprobe gehabt noch dazu. Und am Wochenende war ich teilweise 3 Tage unterwegs. Also so viel mehr habe ich nicht gemacht, aber ich habe das dann irgendwann auch kapiert, dass man auch was anderes noch braucht. Und ich habe dann auch mal angefangen, dann irgendwann halt mit Sport. Sport mal so. Ich bin dann aufs Fahrrad gesessen und bin viel Fahrrad gefahren und habe auch ganze Touren gemacht und das war dann eigentlich ein guter Ausgleich, muss ich sagen. Und ich habe auch angefangen, zeitlang, wenn ich jetzt so übers Wochenende weg war, bin ich dann, habe ich mir auch die Zeit genommen, zwischen den Reisen dann, zwischen den Busreisen oder so, habe mir auch die Zeit genommen für mich und bin auch mal gelaufen oder habe ja, bin einfach losgelaufen und habe einfach die Natur noch genossen oder so vor Ort, bevor wir weitergefahren sind. Und das war auch dann irgendwie ein Ausgleich. Ja, und klar, ich hab daheim auch einiges zu tun gehabt mit dem Haus und mit dem Hof und da habe ich natürlich, war ich auch eingespannt und habe dann natürlich auch einiges zu tun gehabt. Ne? Also von dem her, ja, langweilig ist es etwa, muss ich sagen. Nie. Aber so ein richtiger Ausgleich, das habe ich erst dann mit dem Sport eigentlich gehabt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach Sport nebenher und versuche da irgendwie ein bisschen was anderes zu machen, wie nur auf der Bühne zum Sitzen.
Ich denke, das tut einfach auch gut. Ja, wenn man mal an was anderes denkt, frische Luft, Natur, das hilft enorm, ja.
Ja, absolut.
Und mir geht's so, das hilft dann auch, ja, leistungsbereiter zu sein, sage ich mal, und entspannter ranzugehen an solche
Ja. Ja.
Musikauftritte, weil je entspannter, klar, konzentriert, fokussiert, gar keine Frage, aber je entspannter, desto leichter geht es dann auch. Und ich denke, das merkt man auch in der Musik, wenn man sich ein Stück weit entspannt bei Musik machen und locker, ich meine, Schlagzeug lebt ja auch von der Lockerheit, locker spielen kann und einfach Spaß haben kann.
Ja, richtig.
Ja, lieber Andi, jetzt geht's ja im Mai los, hast du gesagt, mit Blechexpress. Da spielt er in Meckatz, macht im Biergarten Musik. Und am 10. Mai spielt ihr mit Lukas Bruckmeier und den böhmischen Kameraden auf dem Bezirksmusikfest in Ederheim. Bis dahin hast du also noch ein bisschen Zeit für die Vorfreude. Was
Ja.
sind denn deine Wünsche für die kommenden Auftritte und für die Musik generell?
Ich würde mir wünschen, dass die Blasmusikszene allgemein, also ich fange vielleicht mit meinen persönlichen Wünschen jetzt mal an. Klar wünsche ich mir, dass wir als Team gut vorbereitet sind für die Saison. Das ist ja klar. Die Vorfreude, ja, jetzt sage ich mal, für die Saison, fürs Woodstock ist natürlich da. Es sind ein paar so Highlights dieses Jahr wieder. ohne jetzt den Biergarten zu schmälern. Wir haben so ein bisschen die Devise, jeder Auftritt ist wichtig. Ja, das leben wir auch so. Ja, für die Musikszene an sich würde ich mir wünschen, dass das wieder ein bisschen ausgeglichener wird, was die, ja, sage ich mal, die Veranstaltungen anbelangt. Das ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die letzten paar Jahre auf den, ich nenne es jetzt mal die großen Veranstaltungen, dass da immer im Endeffekt die gleichen Bands spielen. Und dass einfach andere Bands auch zum Zuge kommen, zum Beispiel. Also, dass neue Bands zum Zuge kommen, dass neue Bands, dass die große Besetzung nicht ausstirbt. Die große Blasmusikbesetzung, es haben so viele große Blaskapelle aufgehört. Die hören auf aus logistischen Gründen oder weil es einfach personell schwierig wird. Gute Musiker spielen einfach überall. Und es wird immer schwieriger, irgendwie die Leute dann auch für sich zu gewinnen oder für die Band oder, sage ich mal, ja, für die Prio 1 zu gewinnen. Ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass so große Kapelle ja wieder mehr Fuß fassen können, auch bei den Veranstaltungen.
Damit die Vielfalt der Blasmusikwelt erhalten bleibt, ja.
Genau,
Ja.
genau. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich mit meinem Projekt, das ich habe, mit dem Blech Express quasi, weil wir ja eine kleine Formation sind. Aber ich sage mal, als kleine Formation kriegt man eher mal einen Auftritt, eine Veranstaltung, wo vielleicht eine kleine Räumlichkeit, eine kleine Location ist. Da kriegt man eher mal was oder einen Biergarten. Aber so eine große Besetzung kann halt einfach nicht den Biergarten spielen.
Ja.
Von dem her würde ich mir wünschen, dass die großen Besetzungen einfach auch wieder ihren Platz in der Szene wieder kriegen. Und halt auch nicht aussterben, komplett.
Man darf ja auch nie vergessen, was die große Besetzung ausmacht. Da kommen dann nochmal ganz andere Klangfarben mit rein und das ist auch die Wurzel der Blasmusik quasi, die große Besetzung, ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend, lieber Andi. Und ich möchte dir danken für diese spannende Folge, für die vielen Einblicke und auch die persönlichen Berichte deinerseits zu deinen Erfahrungen, zu deinen musikalischen Begegnungen. Ich möchte diese Folge traditionsgemäß gern mit einer Schnellfragerunde beschließen. Was spielst denn du lieber? Lieber den Modern Grip oder darf es auch mal traditional sein bei deiner Stockhaltung?
Also traditionell, eindeutig.
Jetzt ist es so, Tom-Toms oder ja, Toms sind ja jetzt weniger im Einsatz, deshalb Felle einfach coated, die Snare. Was spielst du denn da aktuell?
Ich spiele das im Moment spiele ich das Remo Renaissance-Fell, das altbekannte, das du auch kennst.
Und gerade bei so einem Renaissance- oder Vintage-Fell, da gibt es ja auch von Aquarian gute Modelle,
Ja.
haben den Vorteil, dass es wärmer klingt und weniger Attack, oder wie ist da deine
Genau.
Erfahrung?
Das klingt wärmer, tatsächlich. Man kann das, klar, man kann das auch knallen lassen, indem es halt einfach anknallt bis zum Anschlag. Ist auch okay.
Aber es hat von Natur aus weniger Obertöne und es
Genau.
betont die mittleren Frequenzlagen, ja.
Genau.
Okay. Ja, und dann frage ich immer noch, Heel Up oder Heel Down? Wie spielst denn du am liebsten deine Bassdrum?
Oh, Hill ab.
Okay. Und die andere Frage, das zielt mehr so in Richtung moderne Rhythmen ab, ternär oder binär? Ich meine, Polka ist ja immer binär.
Binär, genau.
Ja.
Eindeutig.
Cool, okay. Dann Andi, nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und viel Freude bei den anstehenden Gigs und den Auftritten. Wie gesagt, Black Express startet da in Meckatz, dann geht's schon nach Österreich, nach Ort im Innkreis zum Woodstock. Ihr spielt im Woodstock Stadel am 28. Juni ab 17 Uhr. Und dann kommt noch das ein oder andere Woodstock sogar bei dir in der Ecke, das Argen Woodstock Richtung Bodensee, gell?
Ja, genau.
Und das dritte Fest der Blasmusik in
Ja.
Boddendorf, das ist dann nördlich.
Das ist in Hessen.
Hessen, okay.
Das ist in Hessen, ja.
Also ihr kommt ganz schön rum und mit dem Lukas seid ihr auch unterwegs. Und
Genau.
dabei wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute und einfach eine coole Zeit. Mir hat es viel Spaß gemacht, heute diese Zeit mit dir zu verbringen und die Folge gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank.
Ja, Philipp, Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, die Emotion ist auch rumgekommen. Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Auf jeden Fall.
Jo.
Dann bis dahin alles Gute und auch euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Schaut gerne mal beim Andi vorbei und bringt ihm ein Schlagfell, falls mal wieder was reißt, um Himmels Willen, dass der gute Mann auch spielen kann. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Servus miteinander.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.